willkommen zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel, ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Heute habe ich einen ganz besonderen Beitrag für dich und zwar eine Aufzeichnung aus meiner Facebook- bzw. Instagram-Live-Session mit Pferderechtsanwalt Albrecht Schöllhorn-Gahr. Pferderecht ist ja was uns leider häufig unerwartet tangiert und betrifft, egal ob wir Pferdebesitzer, Reitschulbesitzer, freier Reitlehrer oder eben auch Privatmensch sind, die mal einen Pferdehänger verleihen und den dann vielleicht schlecht zurückbekommen. Oder auch Einstellbetrieb für Pferde sind. Viele Themen sind uns vielleicht erstmal gar nicht so bewusst, die aber wahnsinnig wichtig sind und wahnsinnig teuer werden können, wenn wir eben da vorab nicht wussten, ja, was sind unsere Rechte und wie können wir eben zum Beispiel auch für eine Reitbeteiligung haften. Ich habe dieses Interview in zwei Teile aufgeteilt, weil es einfach sehr intensiv und sehr tief vom Inhalt geht und deswegen auch ein bisschen, ja, Gehirnanstrengung braucht. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Teil 1. Ich freue mich sehr, wenn du mir auch auf Facebook und Instagram folgst. Alle zwei Wochen habe ich dort so eine Live-Session, wo du eben auch Live-Fragen an mich oder auch andere Experten aus der Pferdebranche stellen kannst. Ja, sei dabei, weil es ist gratis Wissen und wirklich ganz, ganz wertvoll. Frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt.
Also heute habe ich meinen sehr geschätzten Reitkollegen. Wie lange kennen wir uns eigentlich schon, Albrecht? Ich versuche es immer wieder zu rechnen.
6, 7 Jahre
bestimmt. Ich glaube auch, ja. Gell? Ja. Damals in Österreich, der Albrecht und ich.
Im Raurisser Tal.
Im schönen Raurisser Urwald.
Im Tal der Gesetzlosen.
Ja, da haben wir gut reingepasst, ja.
Ja.
Ja. Und genau, der Albrecht ist Rechtsanwalt. Du machst aber nicht nur Pferderecht, du machst eigentlich alles Mögliche. Du machst auch Strafsachen
viel und also allgemeine
Zivilsachen
und natürlich Pferderecht ist ein Steckenpferd und das hat sich jetzt zu einem Schwerpunkt entwickelt, ja.
Ja, der Albrecht hat nämlich den großen Vorteil, die schon in meinem Podcast waren oder Podcast von uns gehört haben, die wissen, der Albrecht ist nämlich selber auch hochkarätiger Reiter.
Ich versuche mich am Pferd zu halten.
Nee, er macht wirklich gut mit dem ganz tollen Klattrüberhengst hat er da. Wirklich ein ganz, ganz besonderes Pferd. Und ja, und das ist natürlich immer cool, wenn man jemanden hat, der einfach von der Materie selber auch Ahnung hat. Weil ich glaube, die eine oder andere Idee, so als Normalrechtsanwalt, kommt man da gar nicht drauf.
Ich weiß zumindest, wo es schaut und wiehert.
Ja, er weiß mehr aber. Genau. Gut. Wir machen das jetzt so, wir haben ja schon ein paar Fragen bekommen, von dem letzten Podcast-Interview noch, haben wir ein paar Kommentare bekommen, die hier auf diesem Zettel sind. Und ansonsten würde ich sagen, könnt ihr einfach auch gerne in die Kommentare schon mal eure Fragen reinschreiben. Wir schauen dann einfach, oder wir machen es so, Albrecht, wir gehen das ja eh so ein bisschen thematisch durch.
Und wir springen.
Dann können die Leute vielleicht gleich fragen, was ihnen da zusätzlich...
Zum Thema stellen.
Genau, zum Thema. So machen wir es, genau. Sollen wir als erstes gleich anfangen mit diesem Thema, wenn mein Pferd von einem anderen Pferd regelmäßig auf der Koppel verdroschen wird?
Da, das ist, kann passieren. Das ist eine ganz übliche Gefährdung in der Koppelhaltung der Pferde. Das muss man mal so sehen. Wenn ein Pferd natürlich jetzt sich ein anderes speziell raussucht und dieses quasi als Punching Ball nutzt und immer diese, nur dieses eine unterjocht und verletzt und da auch dann Schäden entstehen, die tierärztlich behandelt werden müssen, also auch Kosten verursachen, dann ist da schon ein Problem. Also grundsätzlich mal Tiergefahr, ja, das ist rauf und runter, das ist, ob jetzt hier dieses andere Pferd theoretisch könnte es eingreifen müssen. Hier sehe ich aber in erster Linie jetzt mal eine Verantwortung des Stallbetreibers, dass der diese Pferde nicht zusammenlässt mehr. Das muss, dass die passen nicht in einen Herdenverband und da muss man dann auch als Mensch so eingreifen, dass man trennt. In der freien Natur gibt es kilometergroße Bereiche, da können sie sich aus dem Weg gehen, aber in diesem Fall, in diesem speziellen Fall, ist das dann wohl nicht möglich. Die Koppeln hier bei uns sind kleiner und der Ausweichen schlecht möglich. Und sie begegnen sich und dann muss ich halt dafür sorgen, dass ich diese beiden, die sich nicht mögen und ein Händel auszulaufen haben, eben nicht treffen.
Okay, also das wäre jetzt zum Beispiel auch jetzt nicht nur, wenn das eine Pferd das andere Pferd immer regelmäßig beißt oder regelmäßig eben verhaut, sondern zum Beispiel auch, wenn ich jetzt eine gemischte Herde habe, wenn jetzt zum Beispiel ein Wallach regelmäßig auf eine Stute aufspringt und die Stute nachweislich dadurch immer wieder verletzt ist, also kann ja auch relativ viel passieren.
Da können ganz dramatische Verletzungen passieren, weil die Pferde sind ja etwas ruppig zueinander und dann, und gut, in einem Koppelverband, Beschlag ist in meinen Augen sowieso zumindest hinten absolut ein Unding, ein No-Go. Mhm. Das ist die höchste Gefährdungspotenzial, das sich hier bietet und das sollte man auch ausschließen als Pferdehalter. Mhm. Eisen vorne ist sicher jetzt eine Geschmackssache, manche dulden es nicht. Mhm. Ich bei mir wird zum Beispiel nicht geduldet, dass Pferde beschlagen sind. Das ist, aber das ist immer wie je, nachdem wie man sieht. Oder sie dürfen halt nicht in den Koppelverband hinein.
Okay. Also aber bei so einer Stuten-Wallach-Geschichte wäre das dann ähnlich. Also wenn die Stute regelmäßig verletzt ist, nur jetzt nicht durch Treten oder Beißen, sondern durch Aufspringen auf die Stute, ist es ähnlich dann zu handhaben, dass da schon der Pferdehalter auch irgendwann mal.
Ja, der hat natürlich eine Verantwortung, die muss und der muss auch dafür sorgen, dass das dann herausgezogen wird aus dem direkten Kontakt.
Herdenverband,
das soll dann halt nicht mehr sein. Denn es ist immer die Tierhalterhaftung setzt dann ein, wenn sich die besondere Tiergefahr nicht verwirklicht. Mhm. Was natürlich hier in dem Fall, wenn Pferde sich untereinander zausen und eventuell sogar verletzen, das ist nun mal das Risiko, das sie auf der Koppel haben, durchaus aktiviert.
Mhm. Okay, cool. Also, hat wer Fragen zu diesem Thema? Das war, glaube ich, schon mal interessant und wichtig, weil wahrscheinlich, also mir ist es auf jeden Fall schon so gegangen, dass mein Pferd leider von einem anderen Pferd richtig, richtig, richtig schlimm gepiesackt worden ist. Also es war echt unschön, damals in dem einen Stall, aber damals habe ich das auch nicht gewusst. ja, also ganz spannende Sache, finde ich. Wer hat eine Frage zu diesem Thema jetzt? Sonst machen wir mit einfach weiteren Themen weiter. Haben wir ja noch ein paar? Nee, ist jetzt sonst nichts. Gut, okay, dann machen wir weiter. Thema Selbstversorgerstall. Da kamen ein paar Sachen, also wer haftet, der dem alles gehört oder der alles organisiert, also sozusagen der Pächter, beziehungsweise wer ist zuständig für Mietsachen wie für Zäune. Also das ist jetzt sehr allgemein formuliert.
Ja, das ist ja allgemein und lässt sich auch so pauschal gar nicht beantworten. Hier kann man und sollte man auch alles vereinbaren, wie das sich so darstellt und wie die Haftung sich gestaltet, was genau gepachtet worden ist, für welche Dinge der Vermieter, der Verpächter aufkommt, für welche Dinge die Pächter aufkommen. Man kann es vereinbaren und sollte es auch tun, am besten schriftlich, damit das Ganze auch einen gewissen Beweiswert hat.
Mhm. Also generell gilt ja, mündliche Verträge gelten genauso wie schriftliche, nur hat man ja immer das Problem dann der Beweispflicht. Ja? Also wenn jetzt wir zwei miteinander geredet haben und keiner war dabei.
Ist auf jeden Fall, jeder sagt dann seine Version, man hat nun mal die subjektive Wahrheit und wenn sich dann vielleicht nach 3-4 Jahren das Ganze als Problem rausstellt, dann, wer weiß dann noch, selbst wenn Zeugen dabei gewesen sein sollten, dann kriege ich von jedem Zeugen eine andere Auskunft.
Mhm. Also ganz, ganz wichtig, ich glaube, das wird auch ganz häufig vergessen im Pferdebereich, gefühlt ist man da immer irgendwie auf du und du und dann, ich glaube, die wenigsten machen wirklich so richtige Verträge. Also ich kenne es auch so, dass man das halt einfach pachtet, ja, und dann übernimmt man das und dann kümmert man sich drum, aber wenn dann wirklich Probleme auftreten, dann ist es halt oft ein bisschen schwierig, dann wirklich zu sagen, okay, der eine oder der andere.
Zumindest die Basics gehören ganz klar geregelt, wer für was aufkommen muss. Mhm. Koppelzäune mache ich, Koppelzäune machst du. Mhm. Du bist für dieses zuständig. Ich habe schon Streit erlebt, da ging es um Mistabfuhr, weil nicht genau geregelt wird, wer es macht.
Ja gut, ist auch ein wichtiges Thema.
Ein großes.
Ja, sollte man sich wahrscheinlich wirklich echt mal genau durchdenken, all diese Sachen. Und eben, wenn dann jetzt zum Beispiel geregelt ist, ich als Pächter bin verantwortlich für die Zäune, wenn dann was passiert, also ein Pferd geht durch den Zaun, weil der halt schon so halb morsch war, wenn es ein Holzzaun ist, dann hafte auch ich einfach, dann ist es klar, richtig?
Natürlich, da gibt es ja auch ganz spezielle Regeln, wie ein Zaun gestaltet werden muss. In der Nähe einer Bundesstraße muss er wesentlich massiver und undurchlässiger sein und auch mit Strom versehen, als zum Beispiel irgendwo im Hinterland oder zwischen irgendwelchen Koppeln. Das ist dann ganz was anderes. Also es gibt auch für die richtige Zaungestaltung richtige Regeln.
Okay, also auch im Endeffekt zum Beispiel auch für sozusagen unter Anführungszeichen in einem Innenzaun, also ich kenne das jetzt nur so von so Laufstellen zum Beispiel, die haben ja dann auch irgendwelche Banden sozusagen und auch das wäre sozusagen geregelt. Also wenn man da große Warmblüter drin hat, müsste das entsprechend ein bisschen höher sein.
Ja, natürlich, das ist, dass keiner drüber springen kann und natürlich auch so gestaltet, dass ein Pferd sich nicht verletzen kann. Das spielt ja auch eine Rolle. Man weiß ja, Pferde, die viel Zeit haben, kommen auf jeden Unsinn und Pferde sind meistens auch hochsuizidgefährdet, das habe ich immer schon erlebt. Die kommen auf Ideen, sich was anzutun und da sollte also in vielen Dingen gewährleistet sein, dass das eben nicht möglich ist.
Okay, gut, suizidgefährdete Maus ist, habe ich auch zu Hause.
Ja.
Da ist sie, glaube ich, an vorderster Front.
Da steckt in den Fellnasen drin.
Ja, sehr gut. Wir haben, glaube ich, hier ein Thema von Facebook, einen Kommentar, der hört sich so ein bisschen in die gleiche Richtung an. Ich schau mal ganz schnell. Frage, ich gehe durch die Koppel eines anderen Pferdes, um zu unserer zu kommen, weil das Schloss zu unserer Koppel geklemmt hat, hat sich mein Pferd losgerissen und rennt zum unverträglichen Wallach, der dort einzeln steht. Oha, eine Herumjagerei entsteht, mein Pferd hüpft über den Zaun aus der Koppel raus. Wer haftet für Schäden an beiden Pferden wegen dem schlechten Schloss? Aber das ist ja auch kompliziert. Über die Koppel von einem Pferd zur eigenen Koppel und das Pferd auf der Koppel ist unverträglich. Das ist ja auch nicht so ganz optimiert.
Also
oder?
Hier hätte man
jemanden Helfer gebraucht.
So würde ich jetzt mal sehen, nicht so einfach das Pferd durch die andere Koppel durchführen dürfen. Erst einmal schauen, dass das Schloss wieder funktionsfähig ist. Notfalls eben den, der das hingemacht hat, auch sagen, bring das in Ordnung oder mach es auf. Das ist dann, aber einfach durch die andere Koppel durchzugehen, das halte ich hier in dem Fall jetzt für den schuldig, der das Pferd hier reingeführt hat.
Okay.
Also der wird für eventuelle Schäden aufkommen müssen, weil der die Gefahr gesetzt hat.
Ja, okay. Das klingt logisch, sehr gut. So, dann haben wir das Thema. Genau, ich würde mich noch dafür interessieren, wie es rechtlich aussieht, wenn Pferde aus dem Paddock bzw. der Weide ausbrechen. Das haben wir eigentlich auch schon ungefähr beantwortet jetzt mit dem Zaunthema.
Ja, das ist, da gibt es zwei mögliche Verantwortliche. Das eine ist mal der Stallbetreiber, wenn der die jetzt hin und her führt. Dann habe ich hier die sogenannte Tierhüterhaftung. Also der dann, weil der die Gewalt über die Pferde hat, angenommen, die kommen dem aus, weil solange er sie an der Hand hat oder sie brechen ihm aus der Koppel aus oder hat die Koppel nicht so, dass eben gestaltet, dass sie ausbruchsicher sind, dann ist der verantwortlich. Ansonsten, wenn ein Pferd einfach in einer sicheren Koppel in normalen Verhältnissen ausbricht, zum Beispiel ein Auto läuft oder dergleichen oder jemand über den Haufen rennt, dann wird derjenige haften, dem das Pferd gehört. Hier habe ich dann die Tierhalterhaftung. Der ist dann, wer ein Pferd hat, muss auch für die Schäden, die es anrichtet, aufkommen.
Also der Pferdeeigentümer selber.
Der Pferdeeigentümer selber. Das ist meistens auch versicherungstechnisch abgedeckt. Meistens, man sollte es auch unbedingt tun. Die Verantwortung, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, ist da.
Muss man, gell?
Man muss nicht. Beim Auto muss man.
Ja eben, ich dachte, beim Pferd muss man auch.
Beim Pferd muss man was nicht, aber
ach
es ist sträflich blöd, es nicht zu machen.
Das ist ja krass, das wusste ich gar nicht. Ich bin ja versichert bis unter die Zähne.
Was Gescheites.
Ja, ist wirklich so. Also tatsächlich
auch. Weil die Schäden können eklatant sein.
Ich wollte gerade sagen, ganz hohe Summen, weil eben, wie du sagst, Autounfall, ja, lass das Pferd in ein Auto laufen, ja, Pferd kaputt, ja. Auto kaputt und Autofahrer vielleicht auch irgendwie kaputt, dann ist es schon richtig immens teuer.
Ich habe gerade einen Fall laufen, der geht in die Ende der sechsstelligen Zahlenbereiche. Das ist fast 1 Million Schaden entstanden, weil da war jemand berufsunfähig und das ist dann eine Tragik.
Naja, Berufsunfähigkeit ist krass. Ja, okay, also habe ich nicht gewusst. Siehst du schon wieder was gelernt? Ich lerne ja jeden Tag.
Bei Autos ist es auch gesetzlich vorgeschrieben,
weiß ich,
die Versicherung,
weiß ich,
aber bei Pferden leider nicht.
Und bei Hunden dann auch nicht.
Hunden auch
nicht. Auch nicht, gell? Ja gut, Hund ist vielleicht noch ein bisschen relativer, finde ich.
Ja,
aber gut, kann auch schnell beißen.
Kann auch Schaden anrichten, der durchaus massiv ist und dann ja.
Ja, genau. Simone, schreib mal deine Frage hin. Also wir versuchen auch noch Fragen von euch zu beantworten. Wir arbeiten das nur so ein bisschen jetzt mehr oder weniger chronologisch ab. Wir springen ein bisschen kreuz und quer trotzdem. Dann haben wir eine Frage, die kam hier jetzt, glaube ich, auch nochmal so in der Art auf Facebook. Wie verhält es sich denn, wenn ein Einsteller über längere Zeit keine Stallmiete bezahlt und sich kaum am Stall blicken lässt und sein Pferd regelrecht verwahrlosen lässt? Seit Jahren kein Hufschmied, keine Wurmkur, kein Tierarzt, zwei Verletzungen. Die Stallbetreiber sind am Verzweifeln und wollen können nicht immer alle Kosten übernehmen, was eigentlich logisch ist, auf denen sie ja sitzen bleiben. Nun läuft es offensichtlich auf eine Räumungsklage heraus. Doch was passiert dann in so einem Fall mit dem Pferd? Kann man das so pauschal beantworten?
Das kann man nicht. Hier hat man grundsätzlich mal, das ist ja ein Verwahrvertrag, der geschlossen worden ist. Den wird man, wenn die eine geldliche, auf das kommt es an, wenn dieses Entgelt eben nicht fließt, dann wird man diesen Verwahrvertrag kündigen können.
Aber das hört sich jetzt gar nicht so an, als ob die nicht zahlen. Ah doch, längere Zeit keine Stallmiete.
Ja, das klingt ja, schon so. Und auch sonstige Kosten, also der Stallbetreiber wird diese Kosten geltend machen können. Jetzt ist natürlich Räumungsklage, ja, ist möglich. Also man kann ihn dann gerichtlich dazu verpflichten, wenn er überhaupt noch greifen kann. Das ist immer die große Preisfrage, ob man da überhaupt noch jemand da ist, den man habhaft werden kann. Falls nicht, kann man das theoretisch, das Pferd und die Sättel und alles andere pfänden. Pferdepfändung ist eine sehr, sehr üble Angelegenheit, weil erstens muss ich es ja weiter versorgen und dann bei einer Versteigerung wird es versteigert vom Gerichtsvollzieher und regelmäßig kaufen das dann
Metzger
vor allem, die uns nach Italien schicken. Das ist dann fürs Pferd die übelste Lösung.
Also man kann es jetzt gar nicht so wie freikaufen, oder könnte man das jetzt irgendwie, wenn es verpfändet wird, könnte man das regeln, dass man es vorab schon kauft oder was?
Es gehört einem ja nicht.
Nee,
das
eben.
Ist eine fremde Sache und ja. Also Pferde werden nach wie vor als Sachen behandelt.
Ja.
Und das geht nur in Eigentümerwechsel über eine Versteigerung durch Gerichtsvollzieher.
Na, okay. Also das
sonst
nicht
kommen
optimal.
Wir da nicht an. Hier wäre das Beste fürs Pferd, die Lösung, die Variante einzugehen, indem ich hergehe und sage, ich versuche mit dem selbst zu reden und sage, okay, du hast kein Interesse mehr an deinem Pferd, du hast bei dir so und so viel Kosten aufgelaufen, alles was noch da ist, ist jetzt meins und damit ist es gut.
Und das kann man dann unterschreiben lassen.
Also. Das kann man sich unterschreiben lassen. Soll man sich, muss man sich auch unterschreiben lassen. Dann hat man das, dann ist man Eigentümer des Pferdes und kann damit machen, was man möchte.
Okay.
Also fast alles, was man möchte.
Okay. Ja, gut.
Das ist so fürs Pferdchen die sinnvollste Variante.
Nur die Frage ist natürlich, ob jeder Stalleigentümer dann auch dieses Pferdchen auch möchte. Das ist natürlich das nächste Problem. Weil muss man sich ja auch trotzdem
leisten. Wenn das werthaltige Pferde und gesunde Pferde wären, würde man sich vermutlich auch drum kümmern.
Ja, das
also
ist
meistens
halt
hat man
so.
Auch, man kann dann eine Lösung einschlagen, die menschlich ist.
Okay, also ja, fürs Pferd am besten mit dem Eigentümer reden und unter der Hand sozusagen Kaufvertrag oder Tauschvertrag oder wie auch immer machen,
wenn es möglich ist.
Okay. Gut, sehr spannend. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Die Inge Maria schreibt noch, wie hoch muss ein elektrischer Weidezaun sein, damit die Haftpflichtversicherung bei Schäden durch Ausbrechen, Drüberspringen zahlt. Das kommt ja immer auf Stockmaß des Pferdes drauf
an. Das kommt auf das Pferd drauf an und da gibt es Regeln und die kann man am besten googeln.
Stimmt, die kann man googeln.
Aus dem Stegreif wüsste ich die jetzt auch nicht.
Ja gut.
Telefonbuch habe ich auch nicht auswendig.
Ja gut, genau, die muss man googeln. Ich hatte das auch mal vielleicht, Anekdote am Rande, was eigentlich ein bisschen tragische Anekdote war. Bei uns tatsächlich in Österreich, wir haben ja Isländer früher gezüchtet, ihr wisst es, war das so, dass meine alte Isländerstute mit einem wahnsinnigen Stockmaß von 1,34, also 1,34 Meter, echt damals diese... Ich glaube, die waren fast 1,40 Meter, waren die schon mindestens. 1,40 Meter Lerchenzäune hat die aus dem Stand übersprungen. Und dann hat die eine lustige Runde immer durch den Ort gedreht und dann kam sie wieder zurück. Das war damals nicht so dramatisch, weil ich komme ja aus dem Pupskrapf, ja, also Kuhdorf. Also ganz klein, aber natürlich irgendwann gab es auch mehr Verkehr. Und irgendwann tatsächlich hat sie mal einen Autofahrer erwischt. Ja. Und was echt krass war... Der Autofahrer war betrunken, ist dann ausgestiegen, schnell. Der Beifahrer hat sich dann auf den Fahrersitz gesetzt und im Endeffekt war es dann so, dass meine Schwester, die sozusagen damals die Tierhalterin war, weil ich nicht da war in dem Moment, also in dem Halbjahr, war sozusagen dann vor Gericht tatsächlich, was echt krass ist, obwohl der Autofahrer ja betrunken mein Pferd über den Haufen genietet hat, ja. Und rausgekommen ist aber dann tatsächlich auch, dass eben, also bezugnehmend auf die Höhe des Pferdes, die Zäune mehr als ausreichend hoch waren. Also wir mussten nichts zahlen, meine Schwester musste nichts zahlen und es war so wie höhere Gewalt oder so. Und
das dann irgendwie ja, das ist dann einfach das Schicksal, das geschieht. Mhm. Und der Fahrer hier, durch seinen Alkoholismus, hätte ja eh eine...
Der ist ja weggelaufen. Den hat man leider nicht erwischt. Ja. Das war eh krass. Also ich meine, die Dreistigkeit muss man ja auch erstmal haben, ja, selber betrunken ein Pferd niederzufahren, ja, und dann aber trotzdem, weil das Auto halt glatt war, ja, trotzdem noch zu versuchen, obwohl man selber der Verursacher und tatsächlich auch, ich meine, wie gesagt, betrunken Autofahren ist ja eh schon Wahnsinn, ja, aber das fand ich ja schon mega dreist. Also sowas muss man sich auch echt mal trauen, ja, da dann noch eine Anzeige gegen den Tierhalter zu erstellen.
Wir hatten es schon erwähnt, das Tal der Gesetze.
Ja, das stimmt allerdings. Es war auch ein Einheimischer tatsächlich. Naja, so war das damals. Genau, aber die Stute hat Gott sei Dank überlebt und die ist ja sehr alt geworden. Bis, also fast 39 ist sie geworden, Gott sei Dank. So, dann haben wir das Thema Reitbeteiligung. Da habt ihr euch nicht so konkret ausgedrückt. Das ist einfach so, was ist eigentlich mit Reitbeteiligung? Wer haftet da? Ich meine, vielleicht können wir einfach mal allgemein sagen, wenn man jetzt als Pferdeeigentümer eine Reitbeteiligung hat, was sollte man machen?
Was regelmäßig vorkommt, also dass die Grundsache, da liegen die Sache auch hier, schriftlich und nach Möglichkeit möglichst viel regeln. Mhm. Und zumindest die Basics, dass wer wann was darf, wer wann und was und wie. Mhm. Das ist das Beispiel Ausreiten erlaubt, nicht erlaubt, ich darf über Stangen gehen, ich darf über Stangen nicht gehen, das sind alles solche Dinge, die auch die Eigenheiten vom Pferd. Wichtig ist hier besonders, dass der Pferdehalter in seine Tierhalterhaftpflicht eine sogenannte Drittreiterversicherung abschließt, womit auch die Reitbeteiligung, also der Drittreiter, umfasst ist. Mhm. Das ist eine ganz entscheidende Kiste. Denn wenn das nicht drin stehen sollte, greifen die hier nicht ein. Die sagen, nö, geht uns nichts an.
Das heißt, wenn die Reitbeteiligung ausreitet und ich habe es meiner Haftpflicht nicht gemeldet und sozusagen auch nicht freigeben lassen und es passiert was mit der Reitbeteiligung, dann hafte ich als Pferdeeigentümer.
Als Pferdeeigentümer bin ich immer in der Haftung drin. Mhm. Da gibt es jetzt erst ein Münchner Urteil, Gerichtsurteil, das das geregelt hat. Der Pferdehalter ist hier auf jeden Fall in der Haftung. Das teilt sich jetzt eh ein bei Reitbeteiligungen. Schäden an der Reitbeteiligung, die passieren können, oder Schäden, die mit dem Pferd passieren, wenn die Reitbeteiligung drauf sitzt. Alles ist möglich. Mhm. Oder auch, dass das Pferd zu Schaden kommt, weil die Reitbeteiligung sich nicht so verhalten hat, wie sie sollte. Das Pferd überfordert hat, eine Verletzung verursacht hat, was auch immer. Mhm. Das sind alles die Dinge. Also deswegen, sowas sollte man pauschal mit... kann man so pauschal nicht sagen. Das sollte man vorher schriftlich regeln. Man kann es regeln und man sollte es auch. Am besten mit Hilfe eines Kollegen, der das Ganze ein bisschen drin hat. Zur Not gibt es auch schöne Verträge der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, die man hier durchaus sich aus dem Internet runterladen kann.
Ah, echt? Sind die kostenlos oder was?
Weitgehend, ja.
Ach so, cool.
Und gibt's wie Sand am Meer. Das muss man sich ein bisschen rumschauen, was für einen passt. Also, und da ist es, es ist auch so, wenn die Reitbeteiligung jetzt etwas täte, was dem Pferd nicht gut tut und das Pferd einen gesundheitlichen Schaden davon trägt, dann ist die Reitbeteiligung mit Nachweisproblem natürlich immer hier gegeben. Also dann ist die Reitbeteiligung hier haftbar dafür.
Also zum Beispiel, wenn ich in meinem Reitbeteiligungsvertrag reinschreibe, ich möchte nicht, dass mit meinem Pferd Cavaletti-Stangentraining gemacht wird und sie das aber trotzdem macht und das Pferd zum Beispiel auf einer Stange ausrutscht, hatten wir nämlich in meinem alten Stall, und die dann, also das Pferd dann zum Beispiel einen Fesselträgerschaden hat, der sich über, ich weiß gar nicht, ich glaube ein Jahr sind die jetzt dran an diesem Pferd, dann wäre jetzt rein theoretisch die Reitbeteiligung haftbar, weil sie sich nicht an die ihre vertraglichen Tätigkeitsbereiche.
Man könnte das und auch gerade so eine Angelegenheit, Stangenarbeit ist sicher etwas, was über die normalen Maße hinausgeht. Das sollte dann schon eine Haftung auslösen.
Kerstin schreibt, kostet 4 Euro bei der FN, aber 4 Euro ist ein guter Preis trotzdem.
Ja.
Ja, cool, okay, sehr interessant. Also hier wurde noch geschrieben, die Inge gilt es auch für Pflegebeteiligungen und für minderjährige Beteiligungen, also Reitbeteiligungen meinst du, denke ich. Wahrscheinlich schon.
Pflegebeteiligung?
Also Pflegebeteiligung wahrscheinlich schon, oder?
Natürlich, ja. Das ist, ob ich jetzt am Pferd sitze oder mit dem Pferd umgehe, spazier gehe und rumtuttle dran, das ist jetzt einerlei. Die Möglichkeiten, hier eine Haftung auszulösen, sind natürlich entsprechend geringer, aber die Verantwortung ist natürlich da, anständig damit umzugehen. Minderjährige Reitbeteiligungen ist eigentlich grundsätzlich kein Problem. Hier muss ich die Eltern mit ins Boot holen, weil die sind natürlich, die Erziehungsberechtigten sind auch dafür verantwortlich. Also die müssen es auch genehmigen und am besten den Reitbeteiligungsvertrag auch mit unterschreiben. Und die, normalerweise nimmt man ja keine so kleinen Kinder heran, dass die außerhalb jeglicher Haftung wären.
Na ja gut, so 12-Jährige oder so, bei so Ponys gibt es schon manchmal 12- bis 14-Jährige oder so.
Für die ist also, hier wird es schwierig, da eine Verantwortung selbst für die Eltern zu konstruieren. Das ist so, weil die sind, die fallen vermutlich aus jeder Haftung raus.
Okay, auch das gut zu wissen.
Das ist so, weil 12-jährige Kinder sind natürlich, die sollen nicht haften, die sind nicht verantwortlich. Das ist, ohne Aufsicht sollte hier nie was passieren.
Na gut, aber trotzdem wichtig zu wissen. Und ähnliche Frage, wer haftet, wenn man sein Pferd mal jemanden zum Spazierengehen oder Reiten leiht? Also im Endeffekt auch Dritthaftung, oder?
Das ist genau das Gleiche. Grundsätzlich, der Pferdebesitzer ist für Schäden, die das Pferd anrichtet, verantwortlich. Die Drittreiterversicherung ist hier auch ein ganz entscheidender Punkt. Und wenn jetzt der spazieren geht, zum Beispiel getreten wird, was vorkommt, sich die Leine um die Hand wickelt und das Pferd läuft weg, was auch ganz schreckliche Verletzungen auslösen kann, sich ungeschickt verhält und hirnlos, dann klar, da wird natürlich die Eigenverantwortung, also die Mitschuld schon gegeben sein, aber das Pferd ist per se mal als Gefahrenbringer verantwortlich und das ist die Tierhalterhaftung.
Okay.
Ohne Verschulden wird hier gehaftet.
Okay, krass, ja. Das muss man sich also überlegen, wie man sein Pferd in die Hand drückt. Okay, ja, das ist krass, ja. Also auch die, so wie ich, gerne mal irgendwie mit einem Partner oder so spazieren gehen, überlegt euch das, ob der da kompetent genug ist.
Ja, das könnte Probleme auslösen, die vielleicht dann die Partnerschaft auch beenden.
Ja, alles Mögliche.
So, das war jetzt also Teil 1 von dem Interview mit Rechtsanwalt Albrecht Schöllhorn-Gahr. Freu dich schon auf Teil 2, der kommt am kommenden Donnerstag raus. Also abonniere unbedingt meinen Kanal, damit du gleich Bescheid bekommst, wenn der neue Inhalt, also Teil 2, on air bzw. online ist. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Und wenn dir dieser erste Teil schon gefallen hat, würde ich mich natürlich auch mega über einen Kommentar oder eine Bewertung und ein Feedback freuen. Bis Donnerstag, deine Sandra.